und sei du selbst der Lehrer, der uns das zuteilt, was wir brauchen, aus dem Wort deines Apostels. Amen. Römer 8, Schluss war, ich bin gewiss, nichts, keine Trübsal, Angst, Krankheit, dämonische Mächte, Engelsmächte können uns scheiden von der Liebe, die Gott festgelegt hat in Jesus. Er hat mir den Heiland Jesus gegeben. Bin ich würdig? Ah ja, Jesus ist gerade für die Kranken gekommen, für Leute wie ich, für die Sünder, die ihn brauchen. Gewissheit für mich, ich hab's nötig. Und Gott hat den Bedarf erkannt und hat mir Jesus gegeben. So viel liegt ihm an mir, das kann nichts auslöschen, durch nichts gekündigt werden. Aber stimmt denn diese hochgestimmte Gewissheit? Auch Israel wurde doch gesagt, soll wohl Berge weichen, Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll von dir nicht weichen. Der Hügelbund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Und jetzt haben sie Jesus ans Kreuz gebracht. Über Israel hat Jesus gesagt, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen. Lukas 13 ist berichtet. Wie eine Glucke ihr Küchlein versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Von nun an soll euch euer Haus Wüste gelassen werden. Hat Gott Israel verstoßen? Hat Jesus Israel aufgegeben? Nie und nimmer. Römer 9 bis 11 ist ein notwendiger Einschub. Unser Bruder Anatoli hat ja schon bei Ihnen berichtet über seine besondere Sicht, die ihm als Jude gegeben ist, zum Verständnis von Römer 9 bis 11. Aber wir müssen es jetzt einfach nochmal für uns auch kurz klar machen. Eingeschoben, dass wir wissen, Gott bleibt bei seinen Verheißungen. Auch mit Israel. Ja, eine merkwürdige Geschichte mit Israel. Wie hat die katholische Kirche des Mittelalters sich an den Juden versündigt? Nicht erst Hitler. Aber auch die evangelischen Reichsstädte, Ulm, Esslingen, Reutlingen, Judenpogrome furchtbarster Art im Mittelalter. Die waren verhasst. Und deshalb ist immer wieder erstaunlich, dass es Christen waren, die gesagt haben, halt, Gott hat mit Israel Großes vor. Der Martin Luther hat in der Reformation erwartet, dass die Ersten, die jetzt auf das neu entdeckte Evangelium anspringen werden, die Juden sein werden. Und umso größer, fast fleischlich, menschlicher war seine Enttäuschung, dass gerade die Juden das Werk der Reformation gehindert haben. Daraus ist die schreckliche Anweisung gekommen, zündet ihre Synagogen an, verfolgt sie. Die Nazis haben mit Lust diese Sätze von Luther aufgegriffen, schon der Reformator Luther hat aufgerufen zur Judenverfolgung, die aus einer großen Enttäuschung kam. Luther hat erwartet, jetzt kommt die Erweckung über Israel. Drüben in Bad Teinach in der Kirche ist diese Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Württemberg, so um 1750 gelebt. Die hat unter jüdischen Weisen gesammelt, was die an Weisheit zusammengetragen haben. Und ein Maler hat es in diese wunderbare Lehrtafel hineinprojiziert. Jüdische Weisheit verbunden mit biblischer Erkenntnis. Man hat immer wieder gehofft, dass man von Israel auch sehr viel lernen kann. Der große Bibelausleger Adolf Schlatter, neutestamentlicher Professor in Tübingen, hat aus der eigenen Tasche einen Rabbinen bezahlt, der ihm gesagt hat, du, hinter diesem Wort des Neuen Testaments, da ist eine alttestamentliche Assoziation, eine Brücke, eine geheime Spur, die zu Jesus hinführt. Also, man von den Juden lernen. In Bibelkenntnis, Schriftkenntnis. Und als in der Folge von Napoleon, der ja viele Neuerungen für Europa gebracht hat, die Juden vollgültiges Bürgerrecht bekamen, auch zuerst in Preußen, aber dann überall in den deutschen Staaten, da haben viele Juden gesagt, wenn wir jetzt schon vollgültige Mitbürger sind und nicht bloß Mitbürger dritter Klasse, dann lassen wir uns doch auch gleich taufen mit einem Aufwasch. Dann sind wir todsicher anerkannt. Es gab große Taufen von Juden 1820, 1830, 1840. Damit sie in ihren Pass eintragen konnten, römisch-katholisch oder evangelisch-lutherisch und nicht mehr israelisch-religion. Und da hat's Christen umgetrieben, etwa den Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der dann Korntal gegründet hat, und seinen Mitarbeiter Johannes Kullen. Es hat umgetrieben den Pfarrer Staudt von Korntal, Vorfahren vom VfB-Präsidenten, da können Sie sich den Namen merken, den Karl Köllner, den Weinhändler. Es darf doch nicht sein, dass Juden bloß pro forma sich den Namen des Herrn Jesus geben lassen, sich taufen lassen auf den Namen Jesus. Wenn schon, dann sollen sie Jesus richtig kennenlernen. Damals entstand die Judenmission, wo heute viele Kreise in der evangelischen Kirche in Deutschland sagen, Judenmission, das sollte man doch nicht machen. Man soll doch ihnen ihren eigenen glauben lassen. Sie stehen doch im Bund mit Gott, die brauchen doch Jesus nicht. Vor 40 Jahren hat man es anders gelesen. Da haben die Professoren und die Verantwortlichen der evangelischen Kirche in Deutschland gesagt, wir müssen wieder in die Judenmission hinein. Das ist ein dauerndes Auf und Ab. Wird auch immer wieder beeinflusst durch die politischen Ereignisse. Wir hatten Jahrzehnte der Israel-Sympathie, wo es doch unter uns fast so war, jeder Christ muss mal in Palästina gewesen sein, so wie jeder Muslim einmal in Mekka sein musste, gell? Also irgendeine Verehrung des Heiligen Landes. Und jetzt schlägt es gerade um, wie kann Israel solche politischen Dummheiten machen und diesen Wall bauen, eine Kritik an Israel. Es ein Auf und Ab. Was sollen wir von dem von Gott erwählten Volk Israel halten? Erster Satz des Apostels Paulus, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Kapitel 11, Vers 1, Römer 11, Vers 1, so frage ich nun zusammen mit vielen anderen, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, nie und nimmer. Beleg ist, Kapitel 9, Vers 5, auch Christus kommt nach dem Fleisch aus Israel. Ja, da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Beschnitten worden am achten Tag, einer aus Israel. Nazareth erzogen. Ich verstehe gar nicht, wie manche hochgelehrten Professoren, Oberkirchenräte, Bischöfe sagen können, Israel braucht Jesus nicht. Wenn Gott doch entschieden hat, erste Volk, das überhaupt meinen Sohn Jesus braucht, ist Jesus. Er hat ihn zuerst nach Israel geschickt. Und zu was für Leuten hat Jesus gesagt, glaubet an Gott und glaubet an mich? Waren doch Israeliten. War der Herr Jesus falsch verbunden? Oder der Oberkirchenrat? Also, die erste Adresse für den Erlöser Jesus war Israel. Da von denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott hat doch sein Volk nicht verstoßen. In Gottes Agenda, in Gottes Arbeitsauftrag steht Israel an erster Stelle. Auch der Paulus selber sagt, Kapitel 9, Vers 5, also da kommt Jesus her, haben wir gesagt, 9, Vers 5, und 11, Vers 1, auch ich bin doch Israelit vom Geschlecht Abrahams und Stein Benjamin. Und ich bin da offensichtlich nicht verstoßen, sondern von Gott als Apostel gebraucht. Noch mehr. Paulus erinnert an die Geschichte beim Elia, wo der Elia gesagt hat, lieber Gott, das hat doch alles keinen Wert. Ich bin für dich eingetreten, aber sie haben deine Propheten verfolgt. Und das wird erinnert in Kapitel 11, Vers 3. Sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre. Und ich bin als einziger übrig geblieben. Und mir trachten sie nach dem Leben. Und Gott hat gesagt, mach doch die Augen auf. Ich habe noch 7000 übrig bleiben lassen, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. So ist auch jetzt. Gib doch genug den Israeliten, die Jesus als ihren Herrn annehmen. Jesus ist Beleg dafür, dass Gott Israel nicht verstoßen hat. Ich bin Beleg dafür und mit mir tausende andere. Die 3000, die zum Glauben kamen am ersten Pfingsttag, waren doch Juden, die sich taufen ließen. So ist es auch jetzt wie damals beim Elia. Gott hat übrig bleiben lassen, aus Israel, Tausende, die Jesus als Herrn annehmen. Aber über die anderen hat Gott, so hat es schon Jesaja formuliert, etwas Interessantes gemacht, Kapitel 11, Vers 8. Ich sprung jetzt ein bisschen herum. Kapitel 11, Vers 8. Woher heißt 11, Vers 7? Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht, Jesaja 29. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Wie ist das mit der Betäubung? Jemand von euch schon mal betäubt worden? Sagt der Arzt, Sie kriegen jetzt gleich Spritzle. Und nach 4 Stunden wachen Sie im Aufwachraum wieder auf und denken, wo bin ich eigentlich? Gell? Weg gewesen. Nicht verstoßen. In der Fürsorge der Ärzte. Betäubt. Tolles Wort, schon der Jesaja hat es gesagt. Gott hat ausgegossen über Israel einen Geist der Betäubung. Die kriegen bis jetzt noch nicht mit, was wirklich mit Jesus uns gegeben ist. Kannst nicht übel nehmen. Ist nicht böse. Und Gott hat ausgegossen einen Geist der Betäubung. Paulus bezieht sich auf den Propheten Jesaja. Er zitiert ihn, weil er nicht seine eigene Meinung über die ganze Sache sagen will, sondern immer sagen will, Gott ist noch auf demselben Kurs, wie es schon im Alten Testament vorausgesagt ist. Wir sind noch im Plan, keine Sorge. Wie damals schon der Jesaja gesagt hat, Gott hat einen Geist der Betäubung ausgegossen, ist jetzt erst recht bei Jesus deutlich geworden. Aber Zug, schon wieder ein Gebiss rausgefallen. Also, doch zu keiner Zeit hat Gott dem Volk Israel seine Verheißungen gekündigt. Ach, jetzt lesen wir einmal bei Kapitel 9 die ersten Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, stell mich auch nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Habt ihr das auch? Für Israel. Neulich hat mir ein alter Pfarrer geschrieben, ich muss jeden Abend in meinem großen Gebet ans Volk Israel denken, dass sie aufwachen. Treibt uns das um, gell? Der Paulus hat gesagt, ich habe Schmerzen, das darf doch nicht wahr sein, dass mein Volk Jesus nicht haben will. Vers 3, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein, stellvertretend für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, was Gott ihnen verheißen, zugesagt hat. Das gilt, Gott hat nicht gekündigt. Fällt euch bei dem Vers 4 was auf? Dass Israel gehört, wir würden heute am liebsten sagen, und die Israel-Liebendhaber sagen es dauernd, denen das Land gehört. Ihnen ist doch das Land verheißen worden. Sagt der Paulus keinen Ton davon. Wie interessant. Denen gehören die Verheißungen, der Gottesdienst. Kann man lernen, was Gottesdienst ist. Geht auch mal am Freitagabend einen Synagogengottesdienst. Frauen dürfen wahrscheinlich selten hinein, Männer sollten Hut mitnehmen. Wenn da jetzt gerade auch die aus Galizien, aus Russland kommenden Juden zuerst einmal eine halbe Stunde rufen, Schma Israel, Schma Israel, höre Israel, das ist Gottesdienst. Wir wollen aufwachen, dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Und dann wird die Torahrolle reingetragen, wie eine Krone, wie ein Heiligtum. Jetzt wollen wir hören, was Gott uns gesagt hat. Gottesdienst. Die Herrlichkeit, die Schechinah, die Kindschaft. Das alles gehört Israel und die Verheißungen, die ihnen gegeben sind. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12, Vers 3 hat Gott nirgends gekündigt, nirgends zurückgenommen. Bei der D-Mark hieß es, ab dem Tag gilt sie nicht mehr, es gibt das nur der Euro. Ihr könnt sie weile noch umtauschen, aber dann ist vorbei. Gott hat nicht gesagt, die Verheißung ist ab einem bestimmten Tag weg. So, gilt noch. In Abraham sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Es kommt ein Segen über Völker, die Hochachtung haben fürs Volk Israel. Und es ist ein schrecklicher Unsegen über Völker, die sich am Volk Israel versündigt haben. Vielleicht kommt es bei uns zu keiner richtigen Erweckung, weil wir uns so grenzenlos an Israel versündigt haben, wie noch nie ein Volk zuvor. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Aber nirgends ist gesagt, dass alle, die blutsmäßig von Abraham abstammen, gesegnete Leute sind. Schon die bei den Enkeln vom Abraham, Esau und Jakob, gab es einen Segen bloß, entweder für den Esau oder für den Jakob. Gott segnet nicht automatisch alle. Wir hätten es gern, dass alle unsere Kinder und Enkel im Glauben stehen würden. Kann man nicht machen, das geht nicht blutsmäßig. Glaube kann man nicht erben, auch in Israel. Deshalb dritter Abschnitt in unserem Arbeitsbogen. Hoffentlich haben Sie ihn gekriegt. Seite 10 ist das jetzt. Jedoch ist zu beachten, nicht alle Nachkommen von Abraham und seinem Sohn Isaak waren damit automatisch mit Gottes Segen begnadet. Gott hat ausgewählt. Jakob war erwählt. Esau blieb jedoch neben der Segenslinie. An das erinnert Paulus in Kapitel 9, in den Versen 6 bis 13. Nicht alle werden automatisch, auch nicht alle Nachkommen der Sarah, Gesegnete Gottes sein. Gott, ihr müsst mal den Versen 28, auf den möchte ich euch hinweisen, ist ein ganz zentrales Wort. Kapitel 9, Vers 28. Denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Von Anfang der Schöpfung an war und Gott schied das Licht von der Finsternis, So wurde der erste Tag. In dem Gott scheidet, sagt die Finsternis, hat jetzt kein Recht mehr. Das Helllicht, Licht zu leuchten. Als Gott schließlich zugestimmt hat, dass Israel einen König haben soll, und Saul nicht im Gehorsam blieb, hat Gott sich getrennt vom Saul. Und Gott redet nicht mehr mit Saul. Er konnte schreien, lieber Gott, sag mir doch, das war vorbei. Bis er schließlich zur Wahrsagerin ging. Aber er hat den David erwähnt. Gott vollendet seinen Plan, er bringt ihn zum Ziel, indem er sagt, halt so nicht, aber so. Das Scheiden gehört, so schmerzlich uns das sein mag, zum Wirken Gottes. Manchmal erschrecke ich im Gedanken, Gott könnte sich auch vom Volk der Reformation geschieden haben und sagen, ihr habt lang genug das Angebot des Evangeliums gehabt und jetzt könnt ihr euch auf den Kopf stellen mit Pro Christ und mit allen Evangelisationen und Schriften, was er machen wird, aber Erweckung gibt es nicht mehr. Ich erschrecke über den Gedanken, dass Gott auch scheiden kann und dass im Augenblick Afrika dran ist, das politisch so zurückgehende Afrika und Indonesien, dass ganz andere Völker dran sind. Zinzendorf hat schon gesagt, man schaudert vor dem Gedanken, dass Gott einmal Europa vergessen könnte und dass dann die aus Asien und Afrika kommen und uns sagen, was an Jesus zu haben ist. Man schaudert an den Gedanken. Also Gott scheidet. Und sagt, halt, wenn der Esau nicht will, dann auch nicht, dann mache ich mit dem Jakob weiter. Und die Brüder vom Josef, Gott hat mit Josef weitergemacht. Und die 11 Brüder sind auf der Seite geblieben. Gott richtet sein Wort aus in der Mitte vom dritten Abschnitt, indem er vollendet, zum Ziel bringt, aber auch indem er scheidet. Gott muss nicht segnen. Er ist nicht in seine eigene Konsequenz verstrickt. Er erbarmt sich, wessen er will. Kapitel 9, Vers 18. Erbarmt sich nun, wessen er will. Auch ein Rest, der durch Gottes Erbarmen gerettet wird, repräsentiert das ganze Israel. Vers 9, 27 heißt, Jesaja ruft aus über Israel, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden, denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Quer durch die Propheten findet ihr immer den Begriff von Rest. Vom großen gesegneten Volk Israel, Juda und Israel, Nordreich und Südreich, wird das ein Rest übrig bleiben. Jesaja 1, 9, wir wären wie Sodom und Gomorra gewesen, wenn der Herr uns nicht ein paar Nachkommen übrig gelassen hätte. Heißt in Jesaja 1, wie ein Weinberghäuschen im Gurkenfeld, so sind wir noch. Der letzten Lattenverschlag durch Israel. Durch Israel. Müssen wir uns merken, wenn es nachher heißt, wird ganz Israel gerettet werden? Es kann auch sein, dass nur ein Rest gerettet wird. Über den Gedanke von Gott, so seit Jesaja 7, ein Rest wird sich bekehren, wird umkehren. Das wird dann Israel, die Repräsentanz, das wird Israel sein. Denn bisher hat sich Israel, Abschnitt 4, gemäß den prophetischen Ankündigungen an Jesus gestoßen, wie an einem Fels des Ärgernisses. Hat Jesus selber davon gesprochen, Matthäus 21, die stoßen sich am Fels des Ärgernisses. Ein Begriff, der schon bei Jesaja auftaucht. Sie ärgern sich an mir. Sie sind gegen mich gelaufen wie ein Auto, das aus der Kurve getragen wird und auf die Hausecke drauf fährt. Knall! So haben sie sich an mir gestoßen. Sind mit mir nicht fertig geworden. Ein tolles Bild. Sie haben Jesus nicht als Herrn angenommen, sondern sie haben Wohlfeier gemacht. Sie sind der Gerechtigkeit Gottes nicht gehorsam, trotz des Eifers, ich bestätige Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, Kapitel 10, Vers 2, trotz Ihres Eifers begreifen Sie nicht, dass in Jesus das alte Prophetenwort wahr geworden ist, das Propheten Joel, Kapitel 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und vorher heißt es, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet, wenn du den Namen Jesus anrufst. Das Kennzeichen der Gemeinde, nicht, dass einer mit dem Talar vorne steht oder dass wir besonders fromme Lieder singen, alte oder neue, sondern dass wir sagen, Jesus sei du jetzt da. Oder feierlich liturgisch im Namen Gottes Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, um dich geht's. Da ist Gemeinde. Und das hat Israel nicht angenommen. Dieses große Angebot. Zwar hat Gott seine Hände nach ihnen ausgestreckt. Kapitel 10, Vers 21. Zu Israel spricht Gott. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Seht ihr wieder dieses Bild? Der Gott, der mit seinen Händen uns Jesus hinstreckt, der streckt auch nach Israel die Hände aus, den ganzen Tag. Ich habe doch den Erlöser für euch, Jesus. Das ist ein Volk, das sich nicht sagen lässt, dass diesen Jesus nicht annimmt. Erschütternde Aussagen, dürfte man heute kaum laut sagen in der Christenheit, sonst heißt man ist Judenfeind. Aber der Paulus, der selber Jude ist, sagt selbst diese Sätze, die uns helfen, damit wir ein wenig Konturen in das Problem bekommen. Aber jetzt weist der Paulus darauf hin, in Gottes Handeln gibt es immer besondere Abschnitte. Er hat schon Israel gesagt, es gab einen Zeitabschnitt vor der Schöpfung und dann gab es einen Zeitabschnitt nach der Schöpfung bis zum Berg Sinai. Und dann, als Gott das Gesetz gegeben hat, gibt es den Zeitabschnitt, bis der Messias kommt. Und dann kommt das tausendjährige Reich und dann die Vollendung. Wir haben da schon gesehen, dass es bestimmte Perioden gibt, Zeitabschnitte, in die man das Handeln Gottes einteilen kann, die bestimmt sind davon, vor der Schöpfung durch das Tohu Wabohu, das dann Gott ordnet, nach der Schöpfung die Geduld Gottes, bis er seinem Volk Israel das Gesetz gibt, dann Israel, das sich mit dem Gesetz herumschlägt, bis endlich der verheißene Messias kommt, und dann geht es schon aufs tausendjährige Reich zu in der Rechnung Israel, besondere Zeitstufe. Lass mich diesen Abschnitt 1, 2, 3, 4, 5. In Gottes Heilshandeln gibt es jedoch unterschiedliche Abschnitte und Phasen. Zuerst hatte Gott das Volk Israel so natürlich mit sich verbunden, wie ein Zweig des Ölbaums mit seinem Ölbaum, mit dem Stamm verbunden ist. Jetzt kommt dieses Bild, das dann Paulus in Römer 11, Abvers 17 durchkonjugiert. Zuerst hatte das Gott das Volk Israel verbunden mit sich, wie ein Zweig aus dem Ölbaum wächst. Doch Gott hat diese natürlichen Zweige nicht verschont, sondern er hat sie wegen ihres Unglaubens und wegen ihres Ungehorsams ausgebrochen. Stattdessen hat er die Nichtjuden, die Heiden, die wilden Zweigen geglichen sind, in den Ölbaum eingepfropft. Lass mich da geschwind eine Pause machen. In den Geschichten der Apostelgeschichte, Berichten der Apostelgeschichte, ist immer wieder erzählt, wie in Antiochien, in Pisidien, in Lystra und Derbe, der Paulus zuerst in die Synagoge geht. Euch muss zuerst das Wort Gottes gesagt werden. Ihr seid das Volk der Liebe Gottes. Als sie aber widerstrebten und lästerten, heißt da immer wieder in den Berichten der Apostelgeschichte, schüttelte der Paulus den Staub von den Füßen und sagte, ich möchte keinen Dreckpfaden von euch haben. Rein gehe ich nun zu den Heiden. Ich habe euch alles gesagt, ihr dürft alles behalten. Ich nehme nichts von euch mit, keinen Staubpfaden. Geht zu den Heiden, wenn ihr widerstrebt. War für den Apostel Paulus als Juden schmerzlich, dass die Leute in der Synagoge, seine Stammesgenossen, von Jesus nichts wissen wollen. Und er hat das in den Bild gebracht. Die natürlichen Zweige sind wie ausgesprochen. Aber jetzt hat Gott, jetzt gehe ich zu den Heiden, hat Gott die Heiden, die Nichtjuden, in den alten Stamm eingepfropft, damit sie da anwachsen. Lese weiter. Aber damit ist es nicht endgültig mit Israel aus. Gott kann sie wieder einpropfen, sofern sie nicht im Unglauben bleiben. Steht Vers 23, Kapitel 11. Ich bin gleich am ersten Tag, als ich hier sein durfte bei euch, gefragt worden, so im Gespräch nachher. Wissen denn auch die Juden an Jesus glauben? Und hier steht es doch, 11,23, sofern sie nicht im Unglauben bleiben. Auch wenn die Herren Professoren, Oberkirchenräte sagen, die Juden müssen nicht an Jesus glauben, Paulus war anderer Meinung. Sie müssen aus dem Unglauben, aus der Aversion Jesus gegenüber herauskommen. Und der Gedanke des Paulus ist, die natürlichen Zweige, die in den Ölbaum hineingehören, die eigentlich im Ölbaum, aus dem Ölbaum herausgewachsen sind und jetzt abgeschnitten sind, die können wieder eingepropft werden. Aber ihr passt auf, seid nicht stolz, sondern fürchte dich. Vers 20 im Kapitel 11, am Schluss, sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, so wird er doch wohl auch dich nicht verschonen. Schluss von Vers 22, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Und dann gibt's kein Einpropfen mehr, wenn wir mal ausgerissen sind von Gott. Es war eine ganz besondere Maßnahme, dass Gott Israel dann wieder einpropfen will, in den Ölbaum in das Bild. Gott kann sie wieder anpropfen. Die eingepropften Heiden haben darum die Aufgabe, Israel aus dem Unglauben herauszulocken, damit Israel zum Nacheifern angereizt wird, so wie Paulus es selbst als seine Aufgabe angesehen hat. Kapitel 11, Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Ach, nein, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Rein gehe ich zu den Heiden. Damit Israel ihnen nacheifern soll. Vers 14. Ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einigen von ihnen retten könnte. In Meißenbach hat ein lieber Bruder, der früher Prediger bei der Liebenzeller, weil Liebenzeller Verband war, ja in der Nachkriegszeit ein Werk gegründet, das den Juden, die durch den Holocaust geschädigt sind und ihr Nachkommen, wohltut. Es gab in Württemberg immer eine Diskussion, die Meißenbacher, die wollen gar nicht unter den Juden missionieren, sondern die wollen bloß Gutes tun, die wollen den Juden erweisen, ihr habt so viel Böses von Deutschen erlitten, wir wollen euch wohltun. Die wollen durch ihr Wohltun Israel reizen, die wollen nicht gleich predigen, missionieren, überhaupt für uns Deutsche sehr schwierig. Wir müssen mal zuerst den Mund halten. Aber wir sollten auch nicht Lehrmeister sein und den Norwegern und Dänen und Amerikanern verbieten, dass die missionieren in Israel und in Cleveland und Los Angeles. Wir Deutschen meinen immer, wir seien die Lehrmeister für die anderen. Also deshalb finde ich gut, dass die dem Liebeswerk ZDK in Meißenbach wohltun wollen. In Schawetzion und den anderen Reihen. Wir wollen reizen, einige von ihnen retten. gehört eine ganz große Weisheit dazu, Israel zu Jesus zu bringen. Man muss ihnen das Wort geben, so wie Paulus immer wieder argumentiert, tut mal schon der Jesaja sagt, bei Hesekiel steht, in den israelitischen Schriften, die im Gottesdienst gelesen werden, ist zum Beispiel Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, ausgelassen. Wir haben es weggelassen, weil es so deutlich auf Jesus geht. Und der Rabbiner Stern, ein großer Rabbiner, der in Amerika zum Glauben kam, all seine Verwandten sind in Auschwitz umgekommen gewesen, er ist noch davongekommen nach Amerika. Und ein jesusgläubiger Jude hat gesagt, du interessierst dich doch für Bücher und Schriften. Ich habe hier ein schönes Gedicht. Ich habe es auf der Schreibmaschine für dich abgeschrieben. Das war Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Wir aber glaubten, er sei von Gott verstoßen, aber er ist um unserer Missetat willen dahingegeben. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Da ist der gekommen und gesagt, wer hat das, welcher Schriftsteller, welcher Dichter hat das verfasst? Ist ja faszinierend. Der andere gesagt, was meinst du, auf wen geht denn das Gedicht? Es kann nur der Messias sein, Mashiach, auf den wir warten, der für uns alle eintritt. So steht es Jesaja 53. So ist der Rabbiner Stern zum Glauben gekommen. Nicht anpredigen, sondern ihm helfen von der Schrift aus, mit der Schrift. Deshalb ist gut, wenn man aufs Neue Testament auf Ivrit in Israel und die Juden verteilt, ohne Überheblichkeit, so sagt, darf ich Ihnen ein Geschenk machen. Zum Nacheifern Anreiz. Und jetzt kommt im Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Ich will euch, liebe Geschwister, ein Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Christen halten sich sehr schnell für klug, indem sie irgendwelche Theorien gehört haben, die sie verbreiten, wie wenn das festgeschriebenes Evangelium wäre. Moment, ich habe euch als der Apostel Jesus ein Geheimnis mitzuteilen, das mir erschlossen ist. Eure Theorien lasst mal weg. Verstockung, Geisterbetäubung, ist einem Teil Israels widerfahren, solange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihnen ihre Sünden wegnehmen werde. Dem Paulus ist plötzlich ein Seifenzieher aufgegangen, als er die Jesaja-Worte hörte. Da ist ja schon vorausgesagt, dass Israel einen Erlöser braucht und nicht, dass sie ihn entdecken werden, sondern er wird kommen. Ich habe heute nochmal im Hebräischen nachgeschaut, bei Jesaja 59, ganz klar, das Verb Bo. Gott wird ihn kommen lassen. Nicht unsere Predigt wird schaffen, sondern Israel wird seinen Erlöser erkennen, dass sie auch Sünde haben, die weggenommen werden muss. Wie passt das zusammen mit dem, was Jesus gesagt hat? Ihr müsst mal genau nachlesen, was Lukas 13 steht. Ich habe euch sammeln wollen, Lukas 13, 34 und 35. Ich habe euch versammeln wollen, Jerusalem, wie eine Glucke ihre Küchlein versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Von nun an wird euer Haus Wüste gelassen werden. Bis die Zeit kommt, da ihr rufen werdet, gelobt seid, der da kommt im Namen des Herrn. Paulus hat gemerkt, Jesaja 59, und das Jesuswort aus Lukas 13. Das passt ja zusammen. Jetzt, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden, die furchtbare Zeit der Diaspora Israels, wo es keine Heimat mehr gehabt hat, zerstreut in alle Welt. Bis die Zeit kommt, dass sie rufen werden, gelobt sei da, der kommt. Auch für Israel wird der Erlöser kommen. Also Gott bleibt bei seinen Verheißungen. Und Paulus hat gesagt, ich will euch dieses Geheimnis, das mir erschlossen ist. Menschenskind, mir ist was aufgegangen. Sie merkt richtig das Staunen des Paulus. Für Israel kommt der entscheidende Augenblick erst noch. Die Verheißung ist keineswegs hingefallen. Die Geschichte Israels nicht aus. Israel ist nicht verstoßen. Und jetzt kommt eine ganze Wortkaskade am Schluss. Ab Vers 33. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Lauter Zitate aus der Bibel, die Paulus zuströmen, da ist ja überall schon gesagt, unser schwacher Verstand kann doch gar nicht erfassen, wie die Wege Gottes sind. Da blitzen ab und zu ein paar Teilaspekte auf, die wollen wir ernst nehmen. Und sehen, von Gott durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Auch Israel gehört in den großen Plan Gottes hinein, dass einmal auch Israel bekennen kann, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die im Erlöser Jesus ist. Und wohl allen, die heute schon dem Volk Israel sagen, auch mit euch hat Gott noch ganz Großes, Neues vor. Bis heute ist eine Tragödie, in der wir leiden müssen, dass ein Großteil des Volkes Israel Atheisten sind. Sind wir mit Schuld? Sie sagen, wenn das Gott zugelassen hat mit Auschwitz, mit all den anderen Holocaust-Lagern, was ist das für ein Gott? Aber auch schon vorher, ich war letzte Woche in der zum Teil wieder aufgebauten Synagoge in Berlin in der Oranienburger Straße. 3000 der reichsten jüdischen Familien haben zu dieser Synagoge gehört. Am Sabbat waren, wenn es gut ging, 300 da. Israel möchte nicht bloß von Jesus nichts wissen, sondern fern von Gott normalerweise. Aber der Erlöser wird kommen. Die brauchen sie erst recht. Der Erlöser wird kommen, auch für Israel. Dem Paulus erschlossen, dies große Geheimnis. Versteht, warum ich nochmal Bezug nehmen wollte auf die 3 Kapitel und ein paar wichtige Sätze zusammenschreiben, damit ihr es in dem Gesamtzusammenhang des Römerbriefs mitnehmen könnt und auch mal später nachlesen. Aber jetzt kommt ein ganz neuer Abschnitt. Zuerst haben wir gehört, Kapitel 1, Vers 9, 18, bis Kapitel 8, Schluss. So zeigt Gott, was er, der gerechte Gott, machen kann. Wie er gerecht wirken kann, zurecht bringen kann. Das Recht, die Gerechtigkeit, ist dem Paulus wichtig. Das Richtige geschieht. Nicht wie heute oft in den Gebeten. Ich habe das auch schon im Ohr, dass viele Pfarrer ihre Gebete anfangen. Guter Gott, lieber Zeit. Wer sind wir, dass wir betulich sagen? Guter Gott, gell? Furchtbar. Israel hat wenig gesagt, Gott der Gerechte. War ein Ausdruckswert, der gerechte Gott, der das Rechte wirkt. Wenn einer etwas Rechtes tut, dann Gott. Und deswegen ist Paulus wichtig, dass er sagt, weil wir von Gott abgefallen ist, packt Gott die Sache nochmal an und zeigt seine Gerechtigkeit. Er streckt uns Jesus hin zum Glauben, schon bei Abraham verheißen, auch in Adam angelegt, in Mose. Jetzt ist wichtig, in der Taufe bekommt ihr den Namen Jesus auferlegt. ihr seid dem Namen nach zu Christus gehörig. Jetzt nehmt's auch im Glauben an und lasst es gelten, dass Gottes Liebe sich in erster Linie zeigt. Ihr auch Trübsal oder Angst kann das nicht durchstreichen. Gott hat euch Jesus als Pfand gegeben und ihr seid mit dem Jesus verbunden. So zeigt Gott seine Gerechtigkeit. Einschub, zum Beispiel mit Israel, haben wir uns gerade überlegt, auch die werden noch erleben, dass sie einen Erlöser brauchen und Gott bleibt bei seinem Plan. Aber jetzt kommt ein Abschnitt, der in Paulus wichtig ist, wie man ganz konkret in der Güte Gottes bleibt. Kommen viele jetzt aus dem Urlaub, unsere Nachbarn, gebräunt, strahlend, sagt, es ist aber schön, dass ihr wieder da seid und jetzt habt ihr sicher aufgetankt. Dann sagt der Nachbar, aber es hebt nicht lang. Es hält nicht lang vor, gell? Die Erholung hebt nicht lang. Der Paulus will, dass die Güte Gottes lang vorhält, über unser Sterben hinaus. Darüber wollen wir nachher sprechen. Jetzt haben wir 10 Minuten Pause, 5:01 machen wir weiter.